Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 2 Reflexe. Alle 2 Jahre wird der Robert-Walser-Preis der Stadt Biel und des Kantons Bern verliehen, abwechselnd für ein Erstlingswerk in deutscher oder französischer Sprache. Kommenden Sonntag wird der Preis im Stadttheater Biel zum 13. Mal vergeben. Diesmal geht die Auszeichnung an Patrick Hofmann, einen deutschen Autor. 1971 ist er im sächsischen Borna geboren und dort auch aufgewachsen, in dieser von Braunkohle, Tagebau und Landwirtschaft geprägten Region. Hofmann, übrigens studierter Philosoph, kehrt dann auch mit seinem Roman Erstling Die letzte Sau in die Gegend seiner Herkunft zurück und in die Phase des großen Umbruchs nach 1989. Die Jury rühmt Patrick Hofmanns, Zitat, Erzählgeflecht, das festgefügte Grenzen im Denken und Handeln seiner Figuren auf eindrückliche Weise sprengt. Hans-Ulrich Probst hat mit Patrick Hofmann gesprochen.
Der neue Robert-Walser-Preisträger empfängt mich in der kleinen Küche der gut gelegenen Wohnung nahe der Zionskirche am Prenzlauer Berg in Berlins Osten, wohin der Autor mit Frau und Kind erst vor knapp einem Jahr gezogen ist, wo er sich aber überaus wohlfühlt. 7 Jahre zuvor, nach seiner Promotion in Philosophie und Studienaufenthalten in Straßburg, Paris, Berlin und Leipzig, war Patrick Hofmann mit seiner Frau, gleichfalls Philosophin, in deren Heimatland Griechenland gezogen, ohne freilich in Athen Philosophie zu treiben, sondern neben unterschiedlichsten Jobs hat er dort eben seinen ersten Roman geschrieben. In »Die letzte Sau« geht es, wie der Autor auf meine erste Frage erklärt, zwar sehr wohl um Gesellschaft und Geschichte, zunächst aber buchstäblich um das Schlachten eines Schweins und um die geradezu obsessiv detailgetreue und sinnlich sprachkräftige Darstellung der mit einer Hofschlachtung verbundenen Tätigkeiten und Rituale.
Ja, es geht da tatsächlich um ein Schwein, was geschlachtet werden soll. Der Roman spielt an einem Tag, an einem Samstag im Dezember 1992, also 3 Jahre nach der Wende, 2 Jahre nach der Wiedervereinigung im Osten Deutschlands, genauer südlich von Leipzig in einer Tagebaulandschaft. Und dort soll ein Dorf, Muckau, restlos evakuiert werden. Die allermeisten Bewohner sind schon weggegangen, umgesiedelt aus diesem Dorf. Aber eine Familie, die alten Schlegels, sind noch dort. Ihr Umzug steht aber unmittelbar bevor und deswegen der Großvater und die Großmutter haben die ihre Töchter und deren Familie noch einmal eingeladen, um das letzte, das buchstäblich letzte Schwein der Großeltern zu schlachten. Die ganze Familie kommt also zusammen zu einem Schlachtfest, um Abschied zu nehmen von dem Hof, von diesem Dorf und von der Geschichte.
Diese Großelterngeneration ist auch der Vater über 80, die Mutter über 70, die mittlere Generation ist so um die 40 und die Enkelgeneration, die sind gerade Anfang 20. Und daraus ergibt sich jetzt also dieser Tag, ein toller Tag, kann man sagen, da passiert einiges. Und als Katalysator für die Geschichten, die erzählt werden und die Schicksale, die dann sich ein bisschen aufblättern, im Versuch, eben die Geschichte der DDR und die Geschichte des 20. Jahrhunderts in diesem Landstrich auch ein bisschen aufzufächern. Also es geht nicht nur um Schlachten oder eben es geht metaphorisch dann um die Zerlegung der DDR. Zusammengehalten oder in Gang gesetzt wird die Geschichte durch die Figur des Metzgers.
Ja.
Der ist nämlich ungewöhnlich. Patrick Hofmann.
Erstmal die Familie, die dort zusammenkommt, das sind 3 Generationen. Die Alten, deren Töchter mit Ehemännern, zumindest 2 verheiratet, und die jüngere Generation, die jetzt so anfängt zu studieren bzw. zu arbeiten. 3 Generationen, die ganz unterschiedlich jetzt in diesem historischen Moment nach der Wiedervereinigung dastehen. Und natürlich auch mit einem ganz unterschiedlichen Gepäck in diese Situation hineingekommen sind und ganz unterschiedliche Intentionen haben, das zu verarbeiten, damit umzugehen. Und all das, nämlich die persönlichen Geschichten, die Geschichte jedes Einzelnen, wird tatsächlich angestoßen durch den für alle überraschenden Auftritt der, könnte man sagen, Hauptfigur, der Schlachterin, die am frühesten Morgen dort hineinplatzt wie eine Bombe und dann für jeden in der Tat, so wie sie jeden anfasst, jeden Einzelnen dieser Familie, wie sie mit ihm spricht, da ein Türchen öffnet, da etwas bewegt, dass diese Familie, die an sich ja eigentlich geschlossen ist und auch gerade geschlossen ist in ihrem Unmut, in ihrer Trauer, hier Abschied zu nehmen, die viel vereint. Hier wird auch die Familie aufgebrochen, sodass jeder Einzelne hervorkommen kann und sich selber da an diesem Tag, an dem Tag des Schlachtfestes begegnet.
Und dadurch entsteht die Spannung, weil von diesen Muckhauern wird ja gesagt, im Blick auf die Perspektive, dass das Dorf jetzt dem Tagebau zum Opfer fällt, stürzten sie sich ins Vergessen, sie wurden sture, familiäre Leute, wahre Helden der Verdrängung, die sich entschlossen, nicht über die Zukunft nachzudenken. Und genau das wird jetzt durch diese Schlachterin in gewisser Weise doch ein bisschen aufgebrochen.
Ja, denn kurioserweise, diese ganze Braunkohleindustrie, die dort in dieser Region Dutzende Dörfer geschluckt hatte und schon seit den 40er Jahren Leute vertrieben hat, die irgendwo anders hingehen mussten. Diese ganze Industrie ist zwar Anfang der 90er überlebt, die Braunkohle wird gar nicht mehr gebraucht, der Brikettabsatz fällt ins Bodenlose, aber dieser bestimmte Tagebau, an dem gerade dieses bestimmte Dorf Muckau klebt, arbeitet noch. Die Bagger baggern noch, die Bänder laufen alle noch, die müssen, obwohl sie wissen, eigentlich hat das gar keine Zukunft, müssen sie weiter raus. Und deswegen läuft immer noch eine ganz alte Geschichte, nämlich diese Geschichte der Verdrängung. Die läuft dort in dieser neuen Zeit, in dieser Familie, gerade bei den alten Leuten und gerade bei deren Töchtern noch weiter. Die ist noch nicht gestoppt. Ja. Erst im Laufe des Tages wird klar, welche Zukunft dieser Tagebau tatsächlich hat, ob das vielleicht sogar in dem Moment zum Stillstand kommt und ob diese Familie vielleicht hier, diese alten Leute, vielleicht sogar noch eine Perspektive auf ihrem heruntergekommenen Hof haben. Das stellt sich alles heraus über Exkurse, über Abzweige in der Geschichte, die hier erzählt wird. Und das ist zum Teil die Geschichte der Region, der Braunkohle dieser ganzen Region. Das ist die Geschichte der DDR. Ostdeutschlands, aber Ostdeutschlands dann auch im 20. Jahrhundert mit Kontinuitäten, die sich vom Kaiserreich über die Weimarer Republik, über den Nationalsozialismus und Sozialismus weiter durchhalten bis zur Wiedervereinigung, diese Geschichte. Und da wird natürlich vieles diskutiert, vieles wird auch nicht diskutiert, wie eine Stasi-Geschichte bei einer der Töchter, aber doch an diesem Tag kommt, wie Sie sagten, durch den Katalysator der Schlachterin wirklich jede Menge hoch an historischem, an familiärem Konfliktstoff, im Großen und im Kleinen auch, an Reibereien und auch viel an jeweils persönlicher Geschichte.
Wobei in der Regel der Autor heranzoomt zu einer Figur und sich dann ein bisschen in diese Figur anverwandelt. Die Schlachterin dagegen, die sagt dann plötzlich ich. Also da wechselt die Personalperspektive und sie sagt ich. Und Patrick Hoffmann, ich schlage vor, dass wir uns jetzt diese starke Figur anhören, eben wie sie einfährt in diesem Hof am frühen Morgen. Das sind oft ganz kurze Kapitel, andere mit den historischen Exkursen sind dann mal länger. Aber dieses erste Umreißen einer Figur geschieht in ganz knappen Kapiteln. Es sind im ganzen Jahr über 40 und das ist das Kapitel 5.
Ja, in der Tat hat nur die Schlachterin diesen Gestus hier in einigen Kapiteln als ich zu sprechen, um auch den Abstand klar zu machen zur Familie und auch sie als ein Fremde, als Eindringling zu positionieren. Ich lese Kapitel 5. Ich komme gern vor der Zeit auf die Höfe in aller Frühe, wenn die Bauern noch nicht fertig sind. Den Wagen lasse ich vor dem Tor. Ich höre mich um, was im Haus los ist, wie viele Leute sich bewegen, gehe am Stall vorbei, wenn mir bis dahin keiner über den Weg gelaufen ist, ins Waschhaus. Bestenfalls steigt vom Kessel schon Rauch auf. In fast alle Bauernhäuser auf der Welt geht man von hinten hinein, nur Fremde oder Postboten klingeln oder klopfen vorn, dann schauen sich die Leute, falls sie überhaupt da sind, argwöhnisch an, bis einer aufsteht, um an der oft wochenlang nicht geöffneten oder von Dingen verstellten Tür manchmal nur hintenrum zu schreien. Wenn ich eintrete und den Hausherrn, einen Bruder, Sohn, Enkel oder Schwager in Unterhosen überrasche, wie er aus dem Bad kommt, beziehungsweise die Hausherrin, eine Schwester, Tochter, Enkelin oder Schwägerin, wie sie den Tisch deckt, wenn sie nicht wissen, was sie gleich tun und mit mir anfangen sollen, in dem Moment entscheidet sich schon alles. Wie der Mann oder die Frau mich anschauen, ob sie sich ärgern, weil ich so früh komme, sich schämen, weil die Schlafanzughose sich beult, die Haare noch nicht gemacht sind, sich genieren, weil sie mich zum ersten Mal sehen, wie überrascht, verwirrt, verlegen oder sogar feindlich sie sind. Ich muss parieren, ihre Gedanken und Gefühle, bevor sie ihnen selbst schon klar sind, erraten, um mich als Antwort auf eine Frage zu präsentieren, die noch gar nicht gestellt ist. Für eine Schrecksekunde zieht sich die Welt, die ich betrete, in sich zusammen, entsteht eine Leere, in die ich mich werfe. Das ist die Macht der ersten Erscheinung. Wer in einer Familie das Sagen hat, ist an einem Schlachtetag als Erster auf den Beinen. Deshalb gehe ich so früh zu den Bauern, um gleich die Richtigen zu treffen. Im Vergleich zur Eroberung eines Menschen ist das Schlachten eines Tiers leicht. Das Tier ist gleich hinüber, der Mensch lebt erst richtig auf. Nur muss es zu Beginn jeweils schnell gehen.
Soweit diese Selbstcharakterisierung der Schlachterin, die dann einiges im Sinn hat. Ich versuche stets zwischen Männern und Frauen ein bisschen etwas durcheinander zu bringen, sagt sie. Also sie übernimmt resolut das Kommando, sagt, Schlachten ist eine Arbeit, die man teilen kann und weist da alle zu. Und das wird auch sehr detailliert geschildert, wie das tatsächlich vor sich geht, dieses Hofschlachten, was da alles für Tätigkeiten anfallen. Woher haben Sie dieses Wissen? Was ist der Hintergrund?
Ich selber komme aus ziemlich bäuerlichen Verhältnissen und habe bei Hausschlachtungen, ob das väterlicherseits war in der Familie oder mütterlicherseits, in der Familie bei meinen Großeltern oft da mitgemacht damit. Das ist mir schon vertraut und da habe ich wenig Berührungsängste. Und
mussten Sie nicht tagelang recherchieren, sondern das war
geläufig? Nee, erstmal, dass diese ganze Haptik, diese ganze Atmosphäre und auch die dünnste Gerüche,
ja, die ganze sinnliche Ausstrahlung,
die ganze Ästhetik ist mir sehr vertraut. Und gerade das wäre sonst auch fast unmöglich gewesen, sich das anzulesen. Die Schlachteschritte, das Werkzeug und Überhandbücher, die Portionen und wo alles hingeht, welche Teile des Fleisches, das könnte man sich anlesen. Aber gerade diese Atmosphäre, die ist mir sehr präsent und die mag ich auch.
Es gibt so eine Synästhetik beinahe nicht, weil es sind wirklich alle Sinne.
Das sind alle Sinne angesprochen.
Und dazu fließt der Alkohol ziemlich bald. Also wenn die Sache mal angestochen ist, kommen auch die ersten Gläser.
Genau, das ist nicht nur, dass wirklich eine Synästhesie hier des Elementaren beschworen wird und da auch gewisse Geister hochkommen, sondern die werden zusätzlich noch angeheizt durch den Alkohol. Und neben der Arbeit der Schlachterin, wie die aus den Leuten etwas herauskitzelt und sie auch ermutigt, ein bisschen aus sich herauszukommen, sind das natürlich auch diese Geister, die da gerufen werden, die zu einer Befreiung und zu so einer großen Feier da beitragen, dass es da schlussendlich hoch hergeht.
Weiß Gott, diese Frau weiß sich auch erotisch durchaus gewieft und da hat es ein paar Überraschungsszenen, die wir nicht im Einzelnen verraten werden, die aber diese ganze auch blutige und zugleich lüsterne, lustvolle, weil dann mit dem Essen auch ein fester Sinne, der ganze Tag und gleichzeitig aber auf der Folie dieses Untergangs. Also es ist eine gegenläufige Bewegung. Eigentlich ist der Schlachttag in der Regel ein Fest. Hier ist es aber auch ein Tag des Abschieds und der Besinnung und auch der Orientierungslosigkeit.
Wobei es da größere Unterschiede gibt zwischen den Generationen. Die jüngste Generation, sie kann das als Geschenk fast ohne Vorbehalt aufnehmen, was sich jetzt ihnen an Freiheit bietet, an Möglichkeiten bietet, wohingegen die Alten, der Großvater 83, die Großmutter 73, ja, denen ihr Leben gerade mit diesem Abschied vom Hof, was ihnen so viel Halt noch gab, ist vorüber. Die haben es natürlich schwer, noch eine Perspektive zu denken, wie es mit denen weitergeht. Und mit dem Schwein wird natürlich auch hier 1992 die Geschichte der Auflösung einer Gesellschaft, eines Gesellschaftssystems, einer Ideologie verhandelt. Zum einen nämlich die Utopie des Kommunismus, die an einigen Stellen verhandelt wird. Zum anderen passiert zeitgleich im Osten natürlich auch, was die Treuhand macht, die das ganze Volkseigentum als Staatsholding verwaltet und privatisiert.
Und verscherbelt.
Zerlegt. Das ist natürlich auf einem ganz anderen Niveau. Noch eine viel größere Zerlegung auch eines viel größeren Schweins.
Und worum die viele Stücke gerammelt werden. Die besten Würste.
Aber vielleicht nochmal zurückzukommen zu der Schlachterin und ihrer Autorität, denn das ist nicht nur ihr Fachwissen und der Überraschungseffekt des Morgens, die Autorität des Tötens, sondern, wie Sie schon andeuteten, das ist auch ganz bewusst die erotische Ausstrahlung, die zu so viel Verwirrung beiträgt und so viel auslöst und überhaupt loslöst an diesem Tag.
Und zu zweigeschlechtlicher Praxis, also sie ist wirklich, ist voll im Saft selber, die nicht mehr ganz junge Frau, nicht?
Ja, ihre Verführungskräfte erstrecken sich über alle Personen, die an dem Tag dort auftauchen, wenn sie am frühen Morgen dem Alten die Hand auflegt auf seine kaputte Hüfte und ihn da fast mit Handauflegen Genugtuung verschafft und heilt, bis sie dann auch die mittlere Generation verführt oder die jüngste Generation.
Und sie hat natürlich auch dieses Bewusstsein, ich selbst gehöre zum Theater, sagt sie, und als sie dann abgeht, ist sie ziemlich kaputt, die Aura schmilzt dann. Auch sie selber hat das Gefühl, ihr Beruf geht zu Ende, also es ist auch noch so ein letztes Glühen, auch für sie ist nicht klar, wie es mit ihr weitergehen wird. Also insofern teilt sie dann doch auch das Schicksal derer, die sie da so in die Sätze bringt zunächst. Jetzt, wir haben gesagt, 1992, das ist ziemlich lange her. Wieso erst jetzt oder woher und wann kam für Sie die Idee? Sie waren damals ja genau also in der Alter dieser Enkelgeneration.
Ja, vom Alter passe ich da genau in diese Generation und habe die Wende als Gymnasiast erlebt und dann die Wiedervereinigung schon fast als Student, als Zivildienstleistender, um genau zu sein. Dass das so lange dauerte, bei mir, mich mit diesem Stoff auseinanderzusetzen, hat zwei Gründe. Erstmal war wichtig für mich der Abstand durch Griechenland. Erst durch diesen Abstand hatte ich ein Interesse, mich wirklich in meine Heimat zu begeben und auch in eine Zeit, auch in eine Sprache, ja, zu begeben, die mir auf einmal in der Entfernung und gerade mit den Jahren in Athen ein bisschen weckt, glitt ganz natürlich, die dann weniger Worte und die ich gerade auch festhalten wollte als Schriftsteller, an der ich arbeiten wollte und mit der ich mich ganz direkt in Verbindung setzen wollte. Das andere ist, dass ich mich mit dieser Zeit und mit dem, was da alles passiert ist und wie sich das überschlagen hatte und wieder was für mich auch entschieden wurde, was ich selber gar nicht bewusst so schnell einholen konnte. Ja. Deswegen gerade, was ich da überschlug, war als Geschichte, und anders funktioniert wohl Geschichte dann gar nicht, als in diesem umwerfenden Kraft, das wollte ich für mich nochmal in aller Ruhe aufbereiten, wie ich in den Westen gekommen bin. Weil das gerade war mit etwas belastet, mit einem Schmerz, aber auch mit einer Übertölpelung, die eine Distanz erzeugte und sagte, Vorsicht, hier kann ich nicht so ohne weiteres rangehen. Das ist für mich gar nicht so leicht zu kommunizieren, gerade auch, weil das im Umkreis dann auch so einschneidend war und so viele Biografien, nicht meine eigene, da bin ich der Wendegewinner, aber im Umkreis habe ich so viel gesehen.
Gebrochene Biografien
und so viel auch Unmut, Wut, bei aller Befriedigung, bei aller Einsicht in die
befreienden Momente.
Ja, dass ich da ja doch recht vorsichtig, beziehungsweise die ersten Jahre als Student so mich gar nicht daran wagte und erst mit dem Abstand mich damit auseinandersetzen konnte.
Und ist der Tagebau noch weitergegangen oder ist eigentlich der Hof dann, ist er stehen geblieben?
Das Dorf ist fiktiv, der Tagebau, den gibt es tatsächlich und der ist kurz nachdem dieser Roman spielt, zum Stillstand gekommen. Ja, der ist ausgekohlt, der wurde dann angefangen zu fluten. Und von den ungefähr 20 Tagebauern, die zur Wende noch aktiv waren in dieser Region, sind dann einige Jahre später, 5-6 Jahre später, nur noch 3-4 übrig geblieben, die weiter Kohle produzierten für neu gebaute, sehr moderne Braunkohlekraftwerke.
Das Buch lebt zu großen Teilen von der Vitalität dieser Schlachterin, dieser farbigen Figur, die alle ins Pulsieren bringt. Dann geht sie ab und es kommt dann noch also ein historischer Teil und auch darum die Frage, wie ging es weiter, weil dann kommen ja die Fantasien, wie wäre es, wenn wir doch diesen Hof erhalten könnten. Und dann kommen die ganzen Konflikte zwischen den einzelnen Geschwistern und wer wen übers Ohr haut. Und da geht es ja eigentlich nicht besser zu als mit der Treuhand. Also auch da profitiert am Schluss das Schlitzohr, so wird es jedenfalls angedeutet. Mhm. Also es wird da nichts beschönigt, es gibt keine Idylle in dieser Familie. Symbolisch bleibt der Stuhltanz, statt dem großen Samstagabend dem Fernsehprogramm geguckt wird, der nochmals abgehalten wird. Und natürlich hat es zu wenig Stühle, auch das sehr symbolisch nicht.
Gut, das ist das Spiel, dass immer ein Stuhl fehlt und immer einer rausfliegt. Aber tatsächlich mit der glücklichen Perspektive, die am Nachmittag erscheint, einer der Schwiegersöhne arbeitet ja im Tagebau, weiß aus erster Hand, wie das dort weitergeht. Dass nämlich dieses Dorf unter Umständen doch nicht wegkommt, dass hier auf einmal innerhalb der Familie Begehrlichkeiten entstehen, an denen die Familie wohl zerbrechen wird. Das deutet sich an und da wird mit sehr harten Bandagen und üblen Tricks am Ende dieser Hof dann doch eingeheimst von einer der Familien und das wird höchstwahrscheinlich diese Familie nicht ertragen.
Es gibt auch einen Wessi, so als Beobachter, der Freund einer der Enkelinnen und er registriert, kennzeichnend für diese Epoche, dass er sagt, im Gegensatz zu den Ostdeutschen haben wir derzeit gar keine Geschichte, so wie uns der Sieg zugefallen ist, ohne dass sich für uns was geändert hätte. Und das war ja schon auch das Bewusstsein vieler Westdeutscher, ja, dass sie gar nicht recht umgehen konnten, auch mit der Schnelligkeit, mit der das Ganze dann vor sich ging.
Ja, natürlich kam für die Westdeutschen, für die alten Bundesländer auch etwas ganz Neues auf sie zu. Und das haben die natürlich auch erst dann Jahre später mitgekriegt, was die an Ausgleichszahlung, an Steuertransfers da für den Osten aufbrachten. Und am Ende dachten die, okay, hier, das machen wir an einem Wochenende, da arbeiten wir mal ein Wochenende durch und dann steht dort alles. Dann haben die ihre neue Infrastruktur und sollen sich dann auch bitte weiter nicht beklagen. Ja? Das war auch von denen ihrer Seite naiv. Und für die änderte sich am Ende natürlich doch viel, gerade auch mit Hunderttausenden, die Millionen, muss man sagen, die in den folgenden 2 Jahrzehnten bis heute aus dem Osten abgewandert sind. Das sind ja auch enorme demografische Verschiebungen, die nach der Wende einsetzten, die den Osten da entvölkerten und qualifizierte Fachkräfte und auch dynamische Leute in den Westen brachten. Die profitierten dann natürlich enorm davon, nicht zuletzt von dem neuen Markt, der sich denen da erschlossen hatte, den die da beliefern konnten. Aber auch die waren da überrascht und ein bisschen wohl blauäugig. Und das hat sich erst später herausgestellt, was das hieß, Wiedervereinigung.
Sie sind ja studierter Philosoph. Die letzte Sau ist Ihr erstes belletristisches Buch. War Ihnen das aber schon lange klar, dass Sie schreiben wollten, oder hat sich das eher aus dieser Rückwendung, eben diesem Festhalten wollen von der eigenen Geschichte ergeben?
Ich schreibe schon sehr lange und habe das stellenweise unterdrücken müssen, so wie ich die Philosophie betrieb, auch durch Promotion, da kann man schlussendlich dann keine halben Sachen machen, beziehungsweise zweigleisig fahren. Aber während der Promotion war mir schon klar, dass ich damit meinen Abschied gebe und mich dann auf das literarische Schreiben verlege. Und das hat dann ein bisschen gedauert, weil sich in meinem Leben mit Umzügen und überhaupt neuen Ländern einiges veränderte, wo ich erstmal hineinkommen musste, bis ich genügend Freiräume hatte und Sicherheiten, um dann loszulegen. Und dann habe ich den Roman in Athen in den, ja, bis 2008, in 3 Jahren geschrieben.
Ja, formal wirkt er nicht als Erstling, würde ich sagen, sondern da ist schon sehr viel Beherrschung von der Sprache und Ökonomie, der Komposition ist da. Vielleicht ist es ein Erstling im thematischen alles reinpacken wollen, also eben die volle Gerechtigkeit, sage ich jetzt mal, die DDR. Alles übers Schlachten drin, da wären am ehesten Vorbehalte, das jetzt aber nur als kleine Bemerkung, weil ich sehr beeindruckt bin von der Art des Heranzugens an die Figuren, die jeder ein bisschen anders behandelt, mit verschiedenen Sprachregistern, dann auch mit der Verwendung des Dialekts, das hat mich beeindruckt. Wie waren jetzt Ihre Erfahrungen bei der Rezeption und gab es da Unterschiede zwischen West und Ost?
Das ist etwas schwierig zu sagen, denn das ist eher zwischen jung und alt. Ja, so dass ich ein bisschen vermute, wenn ich mal an einem Gymnasium gelesen habe, dass die, und das könnte aber auch ein Gymnasium unter Umständen in Brandenburg sein oder in Hessen, ja, dass ich da dann überraschenderweise doch gar nicht mehr so viel voraussetzen kann von Wissen, was die DDR für eine Gesellschaft war. Auch nicht von allzu viel Wissen über deutsche Geschichte, was ich bei Älteren doch viel mehr voraussetzen kann. Und die Rezeption dann, das Buch ist sehr gut aufgenommen, auch gerade im Radio und auch in den Zeitungen sehr gut besprochen worden. Und ich bin natürlich sehr, sehr glücklich, dass ich mit dem Buch einen so schönen Preis wie den Robert-Walser-Preis bekommen habe.
Kannten Sie Robert Walser?
Ja. Haben Sie Walser gelesen?
Also ja, das ja. Ist schon, ja.
Als Germanistikstudent hatte ich Walser gelesen, ja.
Und woran arbeiten Sie jetzt?
Jetzt habe ich zwischendurch einen kleinen Essay über Tschernobyl, über den Tod in Tschernobyl geschrieben, der mich total bewegt hatte. Und ansonsten, sobald es wieder ruhiger wird, ich denke ab Mai, arbeite ich dann an meinem zweiten Roman, für den ich schon seit 2 Jahren Material sammle, an dem ich schon geschrieben habe. Die ersten 3, 4 Kapitel sind da fertig und da werde ich weitermachen, sobald ich wieder mehr über meine Zeit verfüge.
Die Authentizität, ich habe das gesagt, ist frappierend. Also man ist mittendrin in diesem Hof. Haben Sie auch mit Tonbandaufnahmen gearbeitet?
An einer Stelle. An einer Stelle konnte ich auf ein altes, wirklich altes Band, tatsächlich aus dieser Zeit, wo der Roman spielt, von meinem Großvater zurückgreifen. Das betrifft die Geschichte des Krieges, ja, die erzählt wird.
Wo der Großvater erzählt, wie er den Russlandfeldzug als Motorradfahrer.
Genau, als Grazmelder, wie er den mitgemacht hat, über seine Verwundungen und über einige Episoden des Krieges.
Der Großvater, der selber überzeugter Kommunist war. Also
ja, das wird erzählt. Das ist eine von den Wunderlichkeiten, gar nicht so verwunderlich, dass Sozialdemokraten, Pazifisten schlussendlich oder Kommunisten, ja, die nicht verfolgt oder außer Landes getrieben wurden, tatsächlich ja in der Wehrmacht dann da und dorthin zogen, ob die nun an welchen Verbrechen beteiligt worden, abgesehen von den Schlachten, die sie mitmachen mussten, aber die mussten hier gegen ihr besseres Wissen, gegen ihr Gewissen, haben die den Krieg gemacht. Ja, das waren die.
Ja, das nur als ein weiteres Beispiel, wie viel deutsche Geschichte in ihren Widersprüchlichkeiten, auch in ihren Schmerzhaftigkeiten da eingefangen sind, in diesen turbulenten Schlachttag, der auch viel, ja, ich würde fast sagen, solche Unterhaltung bietet. Das ist eben beides. Es ist ein sehr vielseitiges Buch.
Ja, es geht deftig zu. Die Sache ist durch und durch fleischlich. Da gibt es keine großen Vorbehalte. Das muss halt zerlegt werden. Und von vorn bis hinten. Und das ist blutig. Das stinkt an vielen Stellen. Da werden die Därme gereinigt. Und diese Deftigkeit setzt sich in der Sprache fort, in einigen Witzen, in vielen Karlauern und auch in der handfesten Erotik an einigen Stellen.
Patrick Hoffmann, vielen Dank für diese Auskünfte und alles Gute. Und Gratulation zum Robert-Walzer-Preis.
Vielen Dank.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.